Herzlich willkommen zu English Breakfast,
dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich, die Briten? Und heute geht es um Asyl und Migration im Vereinigten Königreich. Wir haben ja schon öfter mal angedeutet, dass die konservative Regierung hier eine sehr harte Linie fährt, wenn es darum geht, Einwanderung zu minimieren. Das fängt zum Beispiel mit der Idee an, riesige Turbinen an der Küste aufzubauen, die die Flüchtlingsboote dann nach Frankreich blasen, geht darüber, dass die Regierung Geflüchtete nach Ruanda abschieben will und endet damit, dass die Innenministerin aus der Europäischen Menschenrechtskommission austreten will. Also nicht so rosige Zeiten hier für Flüchtende, aber wir schauen uns das heute mal an, wie es ist, hier überhaupt herzukommen, wie man Asyl beantragt, was die Gesetze sind und besonders auch, was die Stimmung ist, die auch die Regierung gerade hier verbreitet und was das eben dann auch für Auswirkungen auf Geschehnisse im Land und das Leben von Asylbewerbern hier hat.
Einmal erklären wir ganz kurz Begriffe, weil da ist ja immer ein bisschen Verwirrung mit Begriffen, die man verwendet. Wir fangen an mit Geflüchtete. Die Definition eines Geflüchteten ist gemäß der Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1951 über die Rechtsstellung der Geflüchteten. Und das bedeutet, ein Geflüchteter ist wie folgt: eine Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will oder die, da sie keine Staatsangehörigkeit besitzt und sich infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in dem sie bisher ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen diesen Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will. Im Vereinigten Königreich wird eine Person zum Geflüchteten, wenn die Regierung zustimmt, dass eine Person, die einen Asylantrag gestellt hat, die Definition der Flüchtlingskonvention erfüllt und sie diese Person als Geflüchteten anerkennt und ihr eine Bescheinigung über den Geflüchteten ausstellt. In der Regel erhalten Geflüchtete im Vereinigten Königreich eine 5-jährige Aufenthaltsgenehmigung für den Geflüchtetenstatus. Danach müssen sie weitere Aufenthaltsgenehmigungen beantragen, obwohl ihr Geflüchtetenstatus nicht auf 5 Jahre begrenzt ist.
Eine asylsuchende Person ist eine Person, die ihr Herkunftsland verlassen hat und in einem anderen Land offiziell Asyl beantragt hat, deren Antrag aber noch nicht abgeschlossen ist.
Migranten ist jemand, der aus anderen Gründen in ein anderes Land gezogen ist, zum Beispiel um Arbeit zu finden. Na, Katharina?
Wir sind Migranten.
Genau, Katharina nicht. Ja, wir sind Migranten. Und ihr werdet in diesem Podcast Stimmen von Leuten hören, die entweder Migranten oder Asylsuchende oder / schon Asylgefundene haben. Also keine Briten in diesem Podcast für euch.
Nee, heute ist es sehr einseitig. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Wir hören natürlich auch noch ein paar O-Töne von Abgeordneten im Parlament. Also die kommen auch noch mal zu Wort.
Genau. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie beantragt man eigentlich Asyl? Man muss einen Asylantrag stellen, wenn man als Geflüchteter im Vereinigten Königreich bleiben möchte. Und Voraussetzungen dafür ist, dass die Person ihr Land verlassen hat und nicht zurückkehren kann, weil sie eben Verfolgung befürchtet. Man kann ein Visum eben beantragen, wenn man aus einem Grund in das Vereinigte Königreich möchte, zum Beispiel um zu arbeiten, zum Studieren oder bei der Familie zu bleiben. Oder wenn man bereits im Vereinigten Königreich ist und bei der hier lebenden Familie bleiben möchte, kann man auch ein Visum beantragen. Jedoch muss ein Asylantrag gestellt werden, wenn diese eben Fälle nicht da sind, also wenn es keinen Grund gibt, wieso man hier ist. Und dieser Antrag muss eben gestellt werden, sobald man in diesem Land ist oder in diesem Land ist und merkt, man kann nicht mehr in das Heimatland zurückkehren. Also das kann sich ja auch verändern, weil sich die politische Situation in dem Land, wo man herkommt, eben verändert hat. Wenn man einen Antrag gestellt hat, dann gibt es ein Gespräch mit Einwanderungsbeamten. Das ist das sogenannte Screening. Und nach dem Screening wird das Innenministerium entscheiden, ob der Antrag im Vereinigten Königreich berücksichtigt werden kann. Wenn das der Fall ist, dann wird man von einem Sachbearbeiter zu einem Asylgespräch eingeladen. In der Regel, das sagt die Government-Website, die Regierungswebseite sagt das, in der Regel dauert dieser Prozess innerhalb von 6 Monaten, dass man eine Entscheidung über den Antrag hat. Ich sage in der Regel, weil in Gesprächen mit Leuten, die versucht haben, einen Asylantrag zu stellen oder im Prozess sind, durch den Asylantrag zu gehen, kann das bis zu 2 oder 3 Jahre dauern, bis eine Entscheidung gefallen wird.
Ich habe da eine nette Statistik mitgebracht, die das vielleicht nochmal verdeutlicht. Und zwar von allen Menschen, die in 2021 mit dem Boot nach Großbritannien gekommen sind und Asyl dann beantragt haben, wurden nur 4% dieser Anträge vom Innenministerium bearbeitet. Das bedeutet, 96% der Menschen, die im Jahr 2021 mit dem Boot hier an der Küste in Großbritannien angekommen sind, haben noch keine Entscheidung des Innenministeriums über ihren Asylantrag erhalten.
Genau, das deckt sich mit den ganzen Berichten, die persönlichen Erfahrungsberichte auch. Und während dieser Zeit aber, während man eben auf diese Entscheidung wartet, muss man sich entweder regelmäßig bei Sachbearbeitern melden, dass man sagt, ich bin immer noch hier. Und man muss den Behörden melden, wenn sich eine Situation ändert. Aber das Schlimme ist, was viele Asylbewerber sagen, ist, dass solange dieser Asylantrag geprüft wird, darf man nicht arbeiten. Und wir haben ja gerade gehört, dass das relativ lang sein kann. Und wir haben uns mal gefragt, dadurch, dass wir ja keine Erfahrung mit Asylanträgen in Großbritannien haben, sprechen wir mit jemandem, der jetzt erst seinen Asylantrag genehmigt bekommen hat. Der hat das Indefinite Leave to Stay. Also er darf hier bleiben. Und zwar haben wir mit Zarit gesprochen. Er war eben Asylbewerber, bis im Januar eben sein Asylantrag genehmigt wurde. Er ist aus Malaysia. Er ist schwul und wurde wegen seiner Arbeit als Journalist in Malaysia politisch verfolgt. Er ist nach Großbritannien gekommen, um mit seinem Partner zusammen zu sein. Und das hat sich dann aber herausgestellt, dass der sehr toxisch war, ihn misshandelt hat und auch in der Wohnung eingesperrt hat. Und dann kam er eben in eine Situation, Herr Zarit, wo er sagte, er muss raus, er braucht Hilfe, aber er kann auch nicht mehr zurück ins eigene Land. Und hat sich dann eben an eine Hilfsorganisation gewandt, die ihm geholfen hat, den Asylantrag zu starten. Und Zarit hat uns mal erzählt, wie so ein Asylverfahren bei ihm abgelaufen ist und was er in dieser Zeit alles erlebt hat.
When I was in destitute, I was living in people's cultures, stayed in the bus and the trains and stuff like that. You know, I was like homeless basically.
Als ich mittellos war, lebte ich in den Bussen und Zügen oder bei Freunden. Ich war im Grunde obdachlos. Ich brauchte Hilfe, eine Unterkunft. Es ist fast schon lustig, denn als ich eine Unterkunft hatte, hatte ich ein Zimmer für mich allein, aber ich wollte nicht rausgehen. Es war direkt in Soho, dem Schwulenviertel von London, und ich bin nicht einmal ausgegangen. Ich habe mich selbst eingesperrt, weil es sich angefühlt hat, als ob ich mich ständig auf dünnem Eis bewegt habe. Es gab vorher viel Gewalt. Manchmal, wenn wir uns gestritten haben, nahm er einfach einen Stuhl und schwang ihn in meine Richtung, und ich hatte Angst. Ich dachte, er sei anders. Wochenlang war ich an diesem Ort. Dann fand man mir eine reiche Familie in Nord-London, die sich für das Programm Home for Refugees beworben hatte, und sie nahmen mich als Gast auf. Sie waren so nett und warmherzig. Sie kochten mir auch Abendessen, während ich auf mein Gespräch mit dem Innenministerium wartete. Das war im Januar 2022. Sie sagten, dass mich jemand vom Innenministerium anrufen würde, und ich wartete. Aber dann wollte ich nicht länger warten, also belegte ich so viele verschiedene Kurse, hauptsächlich an der Universität von East London. Welchen Kurs auch immer sie anboten, ich nahm einfach einen und machte ihn. Und dann habe ich meine Gedichte geschrieben und mich wieder in die LGBTQ-Gemeinschaft eingebracht. Aber dann musste ich das Haus verlassen, weil die Frau das Anwesen verkaufte und sie mich nicht mehr aufnehmen konnte. Und so fiel es in die Zuständigkeit des Innenministeriums, mich irgendwo unterzubringen. Also brachten sie mich irgendwo auf dem Land in Cheshire unter, mitten im Nirgendwo neben der Autobahn, bei einem Bauernhof um die Ecke. Dort gab es nichts. Das nächste Geschäft war 1,5 Stunden zu Fuß entfernt. Und zu dieser Zeit gab uns das Homeoffice 8 Pfund pro Woche zum Überleben. Danach brauchte ich Leute um mich herum, weil ich so lange von nichts umgeben war. Außerdem wurde nicht auf die Bedürfnisse von LGBTQ-Asylbewerbern eingegangen. Ich habe lackierte Nägel und trage gerne Glitzer. Und so haben mich die anderen Asylbewerber komisch angeschaut. Das Sicherheitspersonal war auch homophob. Sie dachten, ich verstehe ihre Beleidigungen nicht, doch natürlich konnte ich das, also habe ich sie gemeldet. Aber es wurde einfach unter den Teppich gekehrt. Ich lebte 7-8 Monate lang in Cheshire. Aber die Universität in London bezahlte immer noch meinen Bus. Also fuhr ich nach Manchester, schlief dort eine Nacht, nahm den Bus, fuhr nach London, belegte meinen Kurs und nahm dann den Bus zurück. Ich schlief im Bahnhof oder im Nachtbus. Dann bekam ich einen Anruf vom Innenministerium und sie sagten mir, ich solle zum Gespräch nach Liverpool fahren. Mein Anwalt sagte mir, ich solle einfach sagen, wie ich mich fühle, dass es an der Zeit sei, ich selbst zu sein. Manche Leute haben nur ein paar Seiten für ihr persönliches Statement geschrieben. Ich habe um die 78 Seiten. Letzten Monat habe ich endlich das Bleiberecht bekommen.
Ja, Sarit hat auf jeden Fall sehr, sehr viel erlebt. Es hat auch aufgezeigt, glaube ich, was oft passiert, dass Asylbewerber von einem Ort zum anderen verlegt werden, ohne dass eben Rücksicht darauf genommen wird, was ja die persönliche Situation der Asylbewerber ist. Und da kriegt man schon ein bisschen das Gefühl dafür, als Außenstehender und auch als Leute, die dort drin sind, dass so ein bisschen ein Umfeld kreiert wird, dass es sehr abschreckend wirken soll für Asylbewerber in Großbritannien. Und dass es eben diese Mobilität nicht gab, also es gibt keine Autos und er war ja mitten im Nirgendwo. Und er hat ja auch gesagt, dass er so weit laufen musste, um zu einem Einkaufsladen einfach zu kommen. Aber er hat uns auch erzählt, dass er zum Beispiel, wenn in dieses ja einöde Leben und diese Abgeschiedenheit einfach zu viel wurde für seine mentale Gesundheit auch, dass er einfach mal 6 Stunden nach Manchester gelaufen ist.
Ja, ich hatte ja am Anfang schon kurz den Plan der Regierung angesprochen, dass sie eben Menschen, die hier ankommen an den Küsten, nach Ruanda abschieben wollen. Das wurde ja, ging ja lange vor Gericht, das ist auch immer noch nicht ganz abgeschlossen. Aber vielleicht erzähle ich euch erstmal, was das eigentlich genau ist. Also es ist jetzt erstmal ein Verfahren, das vom High Court hier genehmigt wurde in Großbritannien und das jetzt 5 Jahre lang getestet werden soll. Das würde einfach bedeuten, dass eben Menschen, die hier ankommen, in Booten zum Beispiel an der Küste, um hier Asyl zu beantragen, direkt mit dem Flugzeug nach Ruanda geschickt werden, also quasi ein One-Way-Ticket kriegen, nicht wieder zurückkommen sollen und die sollen dann dort Asyl beantragen. Es kann dann gut sein, dass sie eben dort den Geflüchtetenstatus bekommen, dass sie dort den Antrag eben ausfüllen und den auch bekommen, aber es kann auch sein, dass das nicht so ist und dann dürfen sie an ein Drittland nochmal Asyl beantragen. Und die Regierung sagt aber auf jeden Fall, dass das Menschen davon abhalten wird, auf illegale, gefährliche oder unnötige Weise, das ist ein Quote, ins Vereinigte Königreich zu kommen. Also zum Beispiel auf kleinen Booten den Ärmelkanal zu überqueren. Die Zahl der Überfahrten ist aber, seit das angekündigt wurde, am 14. April 2022 nicht zurückgegangen. Im Gegenteil, in diesem Sommer sind so viele Menschen hierher gekommen wie seit Jahren nicht mehr. Und zwar mehr als 75.700 Menschen haben diese Route genutzt im Jahr 2022, um eben ins Vereinigte Königreich zu kommen. Und die britische Regierung hatte erklärt, dass jeder, der nach dem 1. Januar 2020 illegal in das Vereinigte Königreich einreist, eben direkt nach Ruanda geschickt wird. Das ist aber nie passiert, weil das Ganze eben dann vor Gericht gelandet ist und jetzt auch immer noch weiter eigentlich diskutiert wird. Und natürlich gab es eine große Aufruhr, als das alles angemeldet wurde. Und das Unternehmen, das quasi die Fluggesellschaft, die Flugzeuge gestellt hätte, um eben diese Menschen nach Ruanda zu bringen, die heißt Privilege Style. Und die hat mittlerweile ihren Vertrag mit dem Innenministerium gekündigt, weil sie von Hilfsorganisationen und eben auch von der Öffentlichkeit so viel Druck bekommen haben.
Aber dann merkt man schon, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass Großbritannien sehr auf diese Abschreckung setzt, wenn es um Migrationspolitik, um Einwanderungspolitik geht. Und ein Wort oder sagen wir mal drei Wörter, wenn man es genau nimmt, eine Phrase, drei Wörter, die man richtig oft eben in dem Zusammenhang hört, die habt ihr uns auch schon oft sagen hören, ist die Hostile Environment Policy. Und zwar seit 2010 hat die Regierung eine, also das wird so kritisiert, als Welle von Angriffe auf die Menschenrechte von Menschen ohne Papiere. Also das heißt Menschen, die nicht nachweisen können, dass sie ein Recht haben, im Vereinigten Königreich zu leben, durch eine Reihe von Maßnahmen eben gestartet, die wir jetzt auch schon angesprochen haben teilweise, die als feindliches Umfeld bekannt sind, also als Hostile Environment. Also die Regierung hat die Idee, das Leben im Vereinigten Königreich für Migranten ohne Papiere so unerträglich wie möglich zu machen, damit sie das Land verlassen. Und andere es sich eben zweimal überlegen, ob sie herkommen wollen. Sie machen das, indem sie eben Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen blockieren. Also es werden immer mehr Gesetze erlassen, die zum Beispiel einschränken, dass du dann nicht mehr zum Doktor kannst, dass du also keine ärztliche Versorgung hast, dass es richtig schwer ist zu beweisen, dass du hier bist, um Arbeit zu bekommen. Und nach dem Windrush-Skandal, dazu haben wir auch eine Folge gemacht, die könnt ihr euch auch nochmal anhören, da sprechen wir auch noch ausführlicher über diese Policy. Da hat die Regierung eben in der Presse mehrfach versprochen, dass die Hostile Environment Policy eben beendet wird. Aber es ist immer noch da und es ist nicht verschwunden.
Ja, und man hat das Gefühl, so langsam wirkt es eigentlich. Also es schlägt auch so ein bisschen auf die Stimmung im Land um, wie eben die Regierung besonders sich verhält und auch vor allem, was sie für Phrasen benutzt, was sie für Gesetze macht und so weiter. Das haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass hier quasi Stimmung gemacht wird, ein bisschen gegen die Einwanderer. In den letzten Wochen und Monaten zum Beispiel hat es immer wieder Proteste gegeben, zum Beispiel vor Hotels, in denen Asylbewerber untergebracht wurden. Und im Oktober 2022 gab es einen Terroranschlag auf ein Abwicklungszentrum für Geflüchtete in Dover. Das ist also quasi eine der ersten Stationen, wo die Menschen eben ankommen, die hier durchlaufen müssen, wenn sie eben an der Küste gestrandet sind in Großbritannien. Und ein Mann hatte damals 3 Benzinbomben geworfen und sich dann selbst getötet. Zum Glück wurde niemand getötet und nur 2 Menschen wurden leicht verletzt. Aber immer wieder und gerade jetzt in den letzten Wochen sind zum Beispiel auch die Orte Knowsley und Dunstable genannt worden, denn da hat es teils auch gewalttätige Proteste gegeben gegen Asylbewerber. Und angeschoben wurden die unter anderem von einer Gruppe, die heißt Patriotic Alternative. Und ich bin da heute in so ein kleines Rabbit Hole gefallen, als ich da recherchiert habe, denn die sind wirklich wahnsinnig gefährlich. Also es ist eine faschistische Gruppe, die bestehen aus Neonazis, Rechtsextremen, so diese Sorte, die sich eben Sorgen darüber machen, dass die, quote, weißen Briten aussterben. Leider scheinen deren Anführer nicht besonders dumm zu sein, also es ist nicht, sind nicht irgendwelche irre Thesen und so, natürlich alles Quatsch, aber die haben einen wahnsinnig guten Internetauftritt, ihre Kommunikation nach außen ist richtig gut, ziemlich manipulativ, so es wirkt fast schon wissenschaftlich. Und ja, ist natürlich alles sehr, sehr gefährliche Hetze, was die betreiben. Ja, jetzt wo ihr wisst, was das für Menschen sind, könnt ihr euch wahrscheinlich auch vorstellen, warum die eben ein Problem damit haben, dass Menschen hier aus anderen Ländern herkommen, besonders eben Menschen, die nicht weiß sind. Und die haben in Dunstable zum Beispiel Schilder aufgestellt, auf denen steht, you pay, migrants stay. Also ihr bezahlt und die Einwanderer bleiben. Weil sie eben sagen, dass die Steuergelder zu Unrecht dafür benutzt werden, um diese Menschen in Hotels unterzubringen, bis sie eben durch das System gewandert sind und am Ende eben Asyl bekommen oder auch eben nicht. Und das hat jetzt dazu geführt, dass viele Städte im Vereinigten Königreich, in denen Geflüchtete in Hotels untergebracht sind oder untergebracht werden sollen, dagegen protestieren. Und in Dunstable zum Beispiel haben Asylbewerber berichtet, dass sie Angst haben, das Haus zu verlassen, weil die Menschen im Ort sie jedes Mal filmen mit ihren Handys, wenn sie spazieren gehen, wenn sie in den Park gehen, auf dem Spielplatz mit ihren Kindern, weil sie denken, dass sie sie bei irgendeiner Straftat erwischen würden. Und diese Videos werden dann eben online gepostet und es ist so weit gegangen, dass sogar einer in der Behörde von Dunstable, der ursprünglich eigentlich dagegen war, dass diese Asylbewerber in dem Hotel untergebracht werden, sich geäußert hat öffentlich und gesagt hat, es ist Belästigung. Deswegen gab es in Dunstable eine Versammlung in der Kirche für die besorgten Bürger der Stadt, damit sie da ihre Fragen stellen konnten. Eigentlich, glaube ich, waren auch die Geflüchteten dazu eingeladen, die hatten aber Angst und sind nicht gekommen. Und die Hoffnung war, dass man eben den Einwohnern die Angst nehmen könnte, eben ihre Sorgen, deren Fragen ein bisschen beantworten könnte und eben damit das Problem löst. Eigentlich hat diese Runde nur gezeigt, wie tief das Problem sitzt, denn eine Frau hat zum Beispiel gesagt, ihre Freundin hätte gesagt, ein Asylbewerber hätte Frauen und Mädchen belästigt, sexuell, und die Polizei ist aber diesen Anschuldigungen nachgegangen und es ist rausgekommen, das Ganze ist passiert, bevor die Geflüchteten in diesem Hotel untergebracht wurden. Und solche Beispiele gibt es halt viele, wo quasi falsche Infos verbreitet werden, gerade auch von diesen rechten Gruppen, die Menschen eben in diesem Ort dann glauben. Und ja, wie sich das angehört hat bei dieser Veranstaltung, das hören wir jetzt einmal.
It's very telling that we're never told what they are fleeing from. What wars are they fleeing from? What countries are they coming from? What are they fleeing? What persecution? We don't know. So we know that they're by definition illegal immigrants, which technically makes them criminals, and they should be treated as such. They shouldn't be put up in 5-star hotels. They should be in cells, and they should be told they are not leaving until they pay for their ticket back.
Da merkt man schon, dass es ja klar ist, dass da keine Asylbewerber hingehen möchten, wenn die Atmosphäre so feindlich ihnen gegenübergestellt ist. Und wie es sich eben anfühlt, in solchen Hotels zu wohnen, hat uns Zarit mal erzählt.
It's a hotel, but you know, it's a stretch of a word, hotel. You know, sometimes we don't even have hot water. We shower in cold water.
Es ist ein Hotel, aber das Wort Hotel ist sehr weit hergeholt. Manchmal haben wir nicht einmal heißes Wasser. Wir duschen mit kaltem Wasser. Wenn ich darüber spreche, denken die Leute, ich sei undankbar. Es ist nicht so, dass ich eine 5-Sterne-Behandlung wollte. Aber ich möchte nur, dass die Leute wissen, dass es kein 5-Sterne-Hotel ist. Es ist kein Spa, es gibt keinen Pool- oder Zimmerservice. Man hat kein eigenes Zimmer, man teilt es sich mit anderen. Da war dieser Junge, der ziemlich jung aussah. Und ich fragte ihn, und er sagte, er sei 14 oder 15 oder so. Also fragte ich, warum ein Minderjähriger hier ist, und ich musste wie wild darum kämpfen, dass er ein eigenes Zimmer bekommt. Denn was wäre, wenn er mit einem Missbrauchstäter oder einem Pädophilen zusammen wäre? Ich hielt das für unangemessen. Schließlich nahm ihn das Sozialamt nach 2 Monaten mit. Ich vermute, dass das Innenministerium nicht wollte, dass er als Jugendlicher eingestuft wird, damit sie mehr Ressourcen für ihn aufwenden müssen. Dieser Prozess kann sich über Jahre hinziehen. Und selbst wenn er jetzt noch minderjährig ist, könnte er am Ende des Prozesses 18 Jahre alt sein. Und ich glaube, dass das Innenministerium bei der Einschätzung des Alters von Minderjährigen einige merkwürdige Dinge tut. Ich hätte mich nicht zur Zielscheibe machen müssen und ihm helfen müssen, aber ich habe es getan, weil mir die Person am Herzen liegt. Er ist ein menschliches Wesen. Er hat mir erzählt, was er durchgemacht hat, um hierher zu kommen und was er im Krieg erlebt hat, und deshalb musste ich etwas tun und für ihn kämpfen, nicht nur für mich. Und der Kampf geht weiter.
Yeah, so it's all because of humanity, you know. I had to do something. I had to fight for him, not just for me. And the fight continues.
Ja, und ähnlich wie diese Proteste in Dunstable hat es auch welche gegeben vor einem Hotel in Knowsley, das ist bei Liverpool. Und angeblich ist das Ganze entstanden, weil es ein Video gab, auf dem ein angeblicher Asylbewerber ein Schulmädchen belästigt hat. Auch das wurde von der Polizei geklärt und als unwahr befunden. Und trotzdem sind die Menschen vor diesem Hotel zusammengekommen und haben protestiert. Und einige haben sogar Steine geworfen, haben ein Polizeiauto in Flammen gesetzt. Also es war eine sehr gewalttätige Stimmung davor. Also die Situation ist ziemlich außer Kontrolle geraten. Und was auch noch schwierig ist, ist, dass es wohl mehr als 200 Kinder gibt, davon viele, die sind unter 16, die aus einigen dieser Hotels verschwunden sind. Also es gab einen Whistleblower vom Innenministerium und der hat berichtet, dass Kinder quasi von der Straße aufgesammelt werden, vor den Hotels von kriminellen Banden, weil die ohne ihre Eltern rübergekommen sind und sind natürlich unbegleitet, sind alleine und deswegen besonders anfällig. Und auch da weiß das Innenministerium nicht, wo diese Kinder sind. Die sind alle weg. Sie haben keine Ahnung, was da eigentlich passiert ist. Es ist ein riesiges Chaos.
Ja, und das ist ja eines dieser großen Probleme, dass eben von solchen Gruppierungen, aber eben auch von der Regierung Falschmeldungen verbreitet werden. Gezielt über Flüchtende, über Asylbewerber. Zum Beispiel hat Suella Braverman, die Innenministerin hier, nach diesem Vorfall in Knowsley gesagt, dass Menschen, die gegen die Unterbringung von Migranten in Hotels protestieren, eben nicht rassistisch oder engstirnig sind. Also sie hat gesagt, und das ist jetzt ein Zitat, es ist klar und unbestreitbar, dass es wirklich ernsthaften Druck auf die Gemeinden gibt. Und das zu sagen, macht einen nicht rassistisch oder engstirnig. Also das ist das gesamte Zitat. Sie hat dann noch dazu gefügt, dass Gewalt eben nicht akzeptabel sei. Und dass jeder, der Gewalt, Belästigung oder Einschüchterung in Erwägung zieht, davon Abstand nehmen sollte. Aber das hat sich eben angefühlt wie so ein Nachtrag, so, ach ja, ich sollte ja nicht zu Gewalt aufrufen. Ja, und wie eben jetzt, was auch passiert ist, dass eben immer mehr, ja, Fokus darauf gelegt wird, ja, diese illegale Route, die irreguläre Route. Also man soll nur noch auf legalen Weg nach Großbritannien kommen. Wir sind eine Insel. Ja, genau. Also und diese irregulären Routen sollen eben stark eingeschränkt werden. Und da hast du ja das ja schon angesprochen gehabt und Rishi Sunak hat jetzt auch von einem Deal mit Frankreich gesprochen, dem er eben die Boote zurückhalten möchte und sie verkaufen das unter dem Deckel von, wir wollen die Menschen, die flüchten, beschützen vor diesen Schleusern. Wir wollen sie beschützen davor, dass sie ertrinken. Deswegen müssen wir so starke Maßnahmen treffen. Aber das hast du ja auch gesagt, die Zahlen haben sich nicht verändert. Ja. Jede Maßnahme, die ergriffen wird und die Zahlen bleiben gleich oder gehen nach oben. Solche Rhetorik trägt eben auch nur dazu bei, dass diese Stimmung im Land eben so hochkocht. Und das hat Rishi Sunak zum Beispiel diese Woche bei den Prime Minister's Questions gesagt zum Thema Migration.
As soon as the legislation is ready, will it will be brought to this house to ensure that if you arrive in this country illegally, you will not be able to stay. You will be swiftly detained and removed to your own country or a safe third country alternative. That is the right and responsible way to tackle this problem.
Ah ja, und solche Kommentare ziehen natürlich auch viel Hetze im Netz und online mit sich und in Kommentarspalten und wie sich eben diese Atmosphäre auf Asylbewerber umschlägt, hat uns Zarit erzählt. Und Zarit hat immer einen relativ guten Einblick in die journalistische Welt, weil er, bevor er hierher gekommen ist und dann Asyl beantragt hat, war er schon mal hier ein paar Jahre davor und hat als Korrespondent für eine malaysische Zeitung gearbeitet. Und deswegen kennt er so ein bisschen beide Seiten. Das Leben hier als Migrant zum Arbeiten und das Leben hier als Asylbewerber. Und das hat er uns erzählt.
Well, when I'm lambasted, you know, in the news for picking up the truth and for sharing my experience, I told the newspaper not to take the comment section off because I came from a places where there is no freedom of expression, you know. I
said, ich werde in den Nachrichten verunglimpft, weil ich die Wahrheit sage und meine Erfahrungen mitteile. Ich sagte der Zeitung, sie solle den Kommentarbereich nicht entfernen, weil ich aus einem Land komme, in dem es keine Redefreiheit gibt. Ich sagte, wenn die Leute das sagen, dann ist es so, wie es ist. Das ist das Schöne an der Meinungsfreiheit. Ich fühle mich privilegiert, wenn ich angeprangert werde, denn so bleibt die Diskussion darüber in Gang, wie die Dinge waren. In demselben Artikel hieß es, dass es nicht gleichbedeutend mit Gleichberechtigung ist, wenn man eine Person of Color oder eine Person mit einer anderen Herkunft oder Eltern aus einem anderen Land als Premierminister oder Innenminister hat. Ich glaube sogar, dass sie beweisen mussten, wie wichtig sie für das Land sind, indem sie Maßnahmen ergriffen, drakonischer und illegaler sind. Wenn ich also die Wahrheit sage, sagen diese Leute, dass man mich ignorieren soll, weil ich nicht dankbar bin oder ähnliches. Ich war auch ein Steuerzahler, als ich hier war. Ich habe als Journalist gearbeitet. Ich habe nie daran gedacht, grausam zu anderen Menschen zu sein, die wegen eines Krieges aus ihrem Land fliehen oder auch nur, um sie selbst zu sein. Wir haben viele Migranten und Asylbewerber mit LGBTQ-Hintergrund. Es war furchtbar, was sie durchgemacht haben, um hierher zu kommen und Schutz zu suchen. Wir haben bereits einen luxuriösen Job. Wir sind nicht hierher gekommen, um das Geld der Regierung zu stehlen. Wir sind hier, um einen Mehrwert zu schaffen. In meinem Kurs gibt es Ärzte, Zahnärzte, Ingenieure und nicht nur mich. Ich habe einen Freund, der Journalist aus Afghanistan ist. Und wir durften nicht arbeiten, wir durften unsere Arbeitskraft nicht anbieten und das beitragen, was wir wollten. Und ich möchte diese Vorstellung ändern, denn wir sind bereits hier. Wir müssen also die Art und Weise ändern, wie wir die Migranten und die Menschen, die hierher kommen, sehen. Es gibt so viele Briten, Hunderttausende, die das Land verlassen haben, um ein besseres Leben zu haben, die in die Sonne gegangen sind, zum Beispiel auch mein Ex-Freund. Aber dann heißt es, 40.000 Menschen kommen hierher und das ist zu viel. Als mein Freund das erste Mal mit mir nach Asien ging, galt er als Expert und man sagte ihm, er könne so lange bleiben, wie er wolle, und er bekam sogar von mir einen Job. Das war fast zum Lachen, denn das ist das Privileg, das die Leute nicht sehen.
And he was considered as an expatriate. And he was he get all this visa and he can stay for as long as he like. And he got a job before me in my home country. It's funny because like, you know, that's the privilege that the people don't see.
Ich finde es krass, dass er sagt, ja, also auch wenn ich niedergemacht werde in den Kommentarspalten und so, ist es trotzdem wichtig, dass Leute ihre Meinung sagen dürfen. Also er ist ja dafür, dass man das nicht zensiert. Eben solche, wenn Leute rassistisch sind oder eben rechtsgerichtete Kommentare unter solche Artikel schreiben. Und das fand ich eine sehr interessante Ansicht, das so von ihm zu hören.
Das hat mich auch überrascht, weil ich dachte, als ich ihm diese Frage gestellt habe, was macht das mit dir, wie findest du das? Und dann hat er gesagt, ich bitte die Zeitungen, diese Kommentarspalten nicht abzustellen, weil ich komme aus einem Land, da darf ich meine Meinung nicht frei äußern. Und ich bin hier in ein Land gekommen, wo man das darf und ich liebe das ab. Deswegen bin ich hier. Weißt du, er ist hier, weil er diese Freiheit möchte. Und natürlich gibt es dann auch die Freiheit, die kann man ja nicht einschränken, nur weil einem die Meinung dann nicht passt. Ja, und natürlich haben wir uns auch diese Folge wieder einen Experten eingeladen. Fred Lindsay ist Journalist, auch unter anderem beim BBC World Service mit dem Schwerpunkt auf Migration. Außerdem hat er einen Master an der Universität Oxford in Migration Studies. Hallo Frey, schön, dass du da bist. Wir haben uns jetzt angeguckt, die Atmosphäre und die Gesetze der Regierung, die den Asylprozess eben schwerer machen. Was ist in deiner Meinung nach so eine der größten Hürden, die Asylbewerber hier finden?
Es gibt viele Probleme für Asylbewerber hier. Die größten ist meiner Meinung nach der sehr, sehr lange Prozess, Wartungszeiten, Asylbewerbungen zu prozessen. In diesen Zeit kann man normalerweise nicht arbeiten. Sie sind sehr eingeschränkt in was sie tun können. Sie bekommen eine kleine Menge Geld und das ist nicht genügend, öffentlichen Verkehr zu nutzen, Leute zu treffen und sich zu integrieren, Kleider zu kaufen und so weiter. So, diese Zeit ist sehr schwierig, sehr langweilig, sehr frustrierend für Leute. Und es kann agieren wie Re-Traumatisierungen der Leute, die von sehr, sehr schlimmer, abschreckender Umgebung gekommen sind. Und diese Zeit, manchmal Jahre in dieser Limbo, ist sehr schwer für das Geistesgesund. Und so weiter.
Wir haben viel darüber gesprochen, dass die Regierung auch einfach ja, die Menschen hier nicht willkommen heißt, dass sie eine Rhetorik benutzen, die eben dafür sorgt, dass eben auch viele Bürger sauer werden oder sich bedroht fühlen. Dann gibt es diese ganzen rechtsextremen Organisationen, irgendwie wie Patriotic Alternative.
Patriotic Alternative, ja.
Ist es für dich überraschend, dass eben solche Sachen vorkommen, wie eben die Proteste in Knowsley und in Dunstable und dass Menschen eben Angst haben?
Nee, gar nicht überraschend. Wir haben so Beispiele viel gesehen, solche Angriffe gegen Asylbewerber und Asylunterkünfte. Zum Beispiel nicht nur in Großbritannien, natürlich auf Deutschland ist das nicht oft, aber es passiert. Ich würde sagen, das Problem ist, es gibt so eine Falschmeldung ein bisschen in diese Diskurse über Immigration, Einwanderung, dass viele Briten sind einwanderungsfeindlich und gegen Asylbewerber und so weiter. Aber die Umfragen über Einstellungen über Einwanderung in Großbritannien sind erstmals relativ stabil. Einstellungen in der britischen Publik bleiben immer dieselbe. Die Mehrheit der Einstellungen der Briten ist relativ einwanderungspositiv. Die sind relativ nicht so willkommensbereit als vielleicht andere Staaten, aber fast 50% der Briten seit sehr bevor Brexit auch sind relativ positiv über Einwanderung. Die glauben, dass Einwanderung hat einen positiven Effekt auf das britische Publikum. Das Problem ist, es gibt diese kleine Minderheit der Briten, die sind ja relativ einwanderungsfeindlich. Und die noch kleinere Teil sind recht radikal. Sie sind sehr migrantenfeindlich. Und der politische Diskurs seit Brexit hat diese Bilanz verzerrt. Und es gibt einen unrepräsentativen Fokus auf diese kleine Teil. Die haben jetzt mehr Repräsentation in Medien. Und manche Leute glauben an diese so Weiß-Volksmord, Verschwörungstheorien und so weiter. Und sie sehen kleine Andeutungen in den Medien zu dieser Idee. Und die sind immer radikalisiert. Zum Beispiel natürlich Social Media Outlets wie GB News, aber auch im Teile der BBC auch. Um deine Fragen zu beantworten, ja, es ist keine Überraschung. Solche Rhetorik braucht nur eine kleine Zahl des Publikums, das zu glauben, solche Angriffe zu machen.
Wenn wir uns jetzt die Rhetorik anschauen, die du ja auch schon angesprochen hast, vor allem kommt ja auch die Rhetorik von der Regierung. Glaubst du, dass diese Rhetorik von der Regierung eben den kleineren Gruppen, die den Flüchtenden gegenüber negativ eingestellt werden, so ein bisschen mehr Legitimität geben?
Ja, es gibt einen Begriff, der heißt der Green Light-Effekt, grüne Ampel-Effekt, dass wenn zum Beispiel eine Angriffe wie Nose oder andere Beispiele passiert, alle Politiker sagen, natürlich, das ist sehr schlimm, wir unterstützen das nicht und so weiter, aber es gibt einen Unterschied zwischen solcher schwacher Verurteilung und so proaktiver Verurteilung. Sie sind nicht so streng gegen Angriffe, aber sagen auch solche Dinge wie, es gibt zu viele Asylbewerber hier, sie sind Straftäter, denn ja, ist das sehr gefährlich, weil die Leute, die irgendwie eingestellt Angriffe zu machen oder sich irgendwie bedroht fühlen von Asylbewerbern, die spüren das als eine subtile Zustimmung, solche Position gegen Asylbewerber.
Ja, was du gesagt hast, darüber haben wir auch gesprochen, dass Suella Braverman zum Beispiel hat das ja verurteilt und hat gesagt, es ist nicht gut, dass es diese Proteste gibt, aber sie versteht ja, dass die Menschen Angst haben und so weiter. Also das war schon sehr schwach, was sie gesagt hat und das hatte Christina vorhin erzählt, dass es eben so nochmal nachgeschoben ist. Ach übrigens, Gewalt ist nicht gut, das darf man nicht machen, weil man muss das ja irgendwie nochmal sagen. Und damit einher, finde ich, gehen einfach immer ganz viele Lügen, die eben verbreitet werden über die Menschen, die hier ankommen. Ich hatte Diskussionen mit welchen, wo sie meinten, ja, also die aus der Ukraine, die Flüchtlinge, die sind okay, aber alle, die an den Booten ankommen, die wollen ja nur unser Geld und die sind hier zur Geldwäscherei und so. Also es kursieren so ganz viele Lügen über die Menschen, die hier in den Booten ankommen. Was sind da so die häufigsten, die du gehört hast?
Ich habe viele gearbeitet über Kanäle, Überfahrungen. Es gibt viele MPs, viele Minister der Innenministerium, die sagen, dass diese Leute sind nicht richtig Asylbewerber oder Flüchtlinge. Die sind irgendwie wirtschaftliche Migranten oder, und was Schlimmste ist, dass sie sind Kriminalen und sie missbrauchen den System. Wir wissen wohl, dass das eine Lüge ist und nicht ein Missverständnis ist, weil die Innenministerium sammelt Statistik über die Leute, die über den Kanal kommen. Und viele Leute, mich einbezogen, haben durch Freedom of Information solche Statistik zu sehen. Okay, wo ist der Beweis? Wenn Politiker sagen, wir kennen, dass sie sind Kriminalen und wenn du das wissen, dann wir wollen das Beweis sehen. Und sie haben immer Nein gesagt. Sie haben immer geben solche Statistik nie. Und weswegen glaube ich, dass das eine Lüge ist und nicht ein Missverständnis.
Und du hattest ja auch schon angesprochen, verschiedene Wege, wie Flüchtende hierher kommen können oder die Flüchtende einschlagen. Und du warst ja auch auf einem Boot im Mittelmeer, das dort Seenotrettung für Flüchtlinge betreibt. Welche Geschichten hast du da gehört für Menschen, die fliehen und die fliehen müssen?
Schreckliche Geschichte. Ja, ich war einen Monat lang auf diesem Rettungsschiff im Mittelmeer, die in den Wassern nord von Libyen patrouillt, um Flüchtlinge oder Migranten zu retten. Alle, die Überlebende hatten Geschichte von Gewalt, schreckliche Gewalt. Viele Freunde von ihnen hat ums Leben gekommen in Gefängnis in Libyen. Sexuelle Gewalt war sehr common. Es war, ja, schrecklich. Ich habe viele Teenagers, unbegleitete Minderjährige in Unterhaltung. Sie haben so viel gesehen, Freunde, die vor ihnen getötet wurden. Kidnapping. Ich hatte mit einer, der war 16 Jahre alt, als Westafrikan, die zweimal gekidnappt war. Und die erste Mal hatte seine Familien eine Ransom versammeln, rund um $1,000. Und das ist ja eine große Menge, eine westafrikanische Familie. In die Wörter dieser Leute, das ich kennengelernt habe, ist Libyen ein Hölle. Das Wort war, ich glaube, repräsentativer. Fast jede Person, die ihre Geschichte erzählen hatte, hatte das Wort genutzt.
Also wenn man sich die Umfragen gerade anguckt, sieht es ja für die konservative Partei relativ schlecht aus in den nächsten Wahlen. Man weiß natürlich nicht, was passiert, aber wenn Labour tatsächlich jetzt als nächstes an die Macht kommt, tun die genug jetzt schon, um irgendwie so ein bisschen entgegenzuwirken, also um eben diese Immigrantenfeindlichkeit der Tories auszulöschen und zu sagen, okay, wir haben hier unsere eigenen Policies und wir wollen das besser machen?
Ich glaube, das Idee, dass Labour irgendwie ein mehr willkommensbereite Partei als die Konservativen sind, ist eine total Falschmeldung. Leute denken, dass okay, Labour sind irgendwie links und Konservativen sind rechts, aber die Tatsache ist, obwohl es gibt MPs im Labour Party, Emily Thornberry zum Beispiel oder Diane Abbott, who ich glaube haben ein sehr prinziphafte Stellung über Asylbewerber und Migranten und die sind relativ progressiv in diesem Sinne. Die Geschichte der Labour-Partei in den letzten 20 Jahren zeigt ganz klar, dass sie auch eine einwanderungsfeindliche Partei sind. Dieser Begriff Hostile Environment, das ist so relevant in der Politik Großbritanniens bezüglich Einwanderung, das ist ein Begriff, das ursprünglich geprägt von einer Labour-Innenminister war. Obwohl es ist es wahr, dass die Konservativen hat diese Hostile Environment-Gesetze richtig eingestellt. Labour hat immer mehr oder weniger das unterstützt. Für Möglichkeiten, die Konservativen zu Verurteilung über Skandale, wie zum Beispiel Windrush. Aber als man kann in dieser Wahlkampagne jetzt sehen, mit Keir Starmer und zuvor, zum Beispiel 2014, die Labour Party hat immer eine Strategie gefolgt, die Konservativen zuzustimmen, um Wähler nicht zu verlieren. Ich glaube, es gibt große Teile der Labour Party, die ideologisch gegen Einwanderung sind. Ich habe keine Konfidenz in das, falls die Labour Party die nächste Wahl gewinnen, dass die generelle Situation für Migranten richtig verändert wurde.
Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass sie alle in diese Richtung gehen, diese kleine Minderheit zu befriedigen und ihre Vorstellungen von diesem Land umzusetzen. Was denkst du, muss sich in Bezug auf Migranten in dem Land hier ändern, damit man wieder mal auf einen Kurs kommt, der nicht menschenverachtend ist?
Ich glaube, das ist schwierig. Es gibt einen Begriff auf Englisch, getting the toothpaste back into the tube.
Die Zahnpasta zurück in die Tube machen.
Ja. Yeah. In diesem Diskurs seit die letztes Jahrzehnt viel Schade gemacht wurde. Und ich denke, das ist schwierig umzukehren. Ich erwarte ohne Zweifel, dass mehr Angriffe gegen Asylunterkünfte passieren würde, mehr Feindbilder geschaffen über Migranten. Katze, du hast gefragt, ob Labour irgendwie besser wird mit Politik, aber ich glaube, vielleicht, was könnte passieren, ist, falls Labour die nächste Wahl gewinnen, könnte diese irgendwie, diese sehr hohe Rhetorik, vielleicht ein bisschen leiser werden. Das Problem ist, dass obwohl die meisten Briten sind positiv für Migranten oder relativ uninteressiert, es wird immer aufmerksam, wird immer mehr an diese kleine Teil, die radikalisiert sein. Und das ja, zurückzutreten, ist mir eine sehr schwierige Frage, weil es ist immer mehr Verschwörungstheorien. Für die Leute, die schon diese Andeutung, diese Empfindungen haben, es ist immer mehr emotional resonant als, ja, Migranten sind nicht gut, nicht schlecht, die sind normale Leute. Manche sind Kriminalen, manche sind gute Leute, die meisten sind normal.
Das glaube ich auch. Ich meine, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, die Frage zu stellen, spinnen die Briten? Natürlich müssen wir es irgendwie besprechen, denn das ist immer am Ende unserer Folge. Aber vielleicht können wir das ein bisschen erweitern auf, ist es vielleicht so, dass es gerade auch hier jetzt mehr Leute gibt, die vielleicht protestieren und die sich vielleicht ein bisschen mehr diesen rechten Gruppen auch zugehörig fühlen und ein bisschen anfälliger dafür sind, für das, was eben diese rechten Gruppen verbreiten, weil es gerade allen im Land sowieso relativ schlecht geht? Kann es sein, dass es damit auch was zusammen zu tun hat?
Spinne die Briten. Ich würde sagen, dass jetzt ist das Diskurs in Großbritannien sehr komisch und sehr übertrieben. Aber es wird nicht vergessen, dass auch die Strategie der Großbritannien, ja, hohe Mauer zu bauen und weniger Asylbewerber und Migranten zu willkommen, das ist 99% dieselbe Strategie, die die EU verfolgt. Es gibt viele Partnerschaften zwischen EU und anderen Drittstaaten, um Einwanderung einzuschränken. Ich habe zuvor über Libyen gesprochen und die Abschreckungs, dass Migranten sehen in Libyen. Es muss nicht vergessen worden, dass die libysche Coast Guard und auch Militanten von der EU bezahlt sind. Auch im 2016 diese Abkommen zwischen der Türkei und EU, die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei zu schließen und Millionen der Asylbewerber in sehr schreckliche Umgebungen zu halten. So, ich würde sagen, dass es kann manchmal einfach zu sagen und zu spüren, dass jetzt Großbritannien spinnt über Migration und Einwanderung und sie sind jetzt so schrecklich in ihre Gesetze. Aber der einzige Unterschied ist, dass die Regierung der Großbritannien ist irgendwie wenig subtil in ihrer Versuch, Einwanderung klein zu halten. Und die EU befolgt dieselbe Strategie, aber ein bisschen mehr subtil, um nicht als Heuchler zu sein, wenn sie andere Staaten verurteilen für Menschenrechtsdinge und so weiter. So in diesem Sinne, ja, glaube ich, wenn die Briten spinnen, spinnen auch die Europäer. Alle spinnen, ja.
Ja, ich würde auch sagen, dass man das ein bisschen mehr auf Einzelpersonen und auf die Regierung vielleicht fokussieren könnte. Das war ja ein guter Punkt, was du gesagt hast, dass die wenig subtil sind in was sie machen. Der Ruanda-Plan, den hatten wir angesprochen, die Hostile Environment Policy, wir hatten angesprochen und euch auch gespielt in den Prime Minister's Question Times am Mittwoch, in dem Rishi Sunak auch nochmal gesagt hat, alle Menschen, die hier illegal herkommen, werden sofort verhaftet, sofort zurückgeschickt. Und ich glaube, dass diese Strategie und die dadurch dann auch eben diese rechtsextremen Schwingungen im Land legitimiert und unterstützt, das finde ich, das ist ziemlich spinnerisch.
Ja, ich glaube, was so die Briten generell angeht, und ich glaube, da, also es gibt ja Du hast es ja gesagt, in Europa ist es ja generell ein Problem. Es sind jetzt nicht nur die Briten, obwohl die ja relativ wenige trotzdem aufnehmen. Aber ich habe das Gefühl, es entwickelt sich einfach gerade so ein bisschen in die Richtung, dass so viele schlimme Sachen passieren auf der ganzen Welt. Und die Menschen haben das Gefühl, sie haben immer weniger Macht. Sie können nichts dagegen tun. Es passieren einfach Dinge, auf die sie keinen Einfluss haben. Und meine Sorge ist, glaube ich, so ein bisschen, dass deswegen so rechte Gruppen und rechte Organisationen vielleicht es jetzt ein bisschen leichter haben, weil jeder gerade Angst hat.
Ja, das verstehe ich ganz klar. Aber ich würde sagen, für ein bisschen Hoffnung, es ist sehr wahr, dass viele Leute in irgendwie unstabile Situationen sich finden. Und es gibt viele richtige Probleme für Leute, die wenig Geld haben, die unstabile Arbeit haben und soziale Verfall sehen oder spüren oder glauben. Und mit wenig Unterstützung von der Regierung, die der Macht haben. Und können sie manchmal dadurch irgendwie mehr sympathisch für recht radikale Argumente werden. Aber es war schon gesehen in Großbritannien, mit zum Beispiel Oswald Mosley in den 30er, 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg. Solche Parteien haben auch keine Antworten. Sie haben auch keine Lösungen zu bieten, ohne mehr Hass zu bieten. Hass und Einwanderungsfeindlichkeiten und so weiter ist keine Unterstützung, wenn seine Familie sehr, sehr, sehr viel Hunger hat. Oder wenn solche soziale Spaltungen führen zu deine Kinder nicht eine gute Education kriegen können und so weiter. Sie haben keine Antworten. Die Mehrheit der Briten kennen das schon.
Vielen Dank, Frey, dass du dabei warst. Ich glaube, wir haben alle richtig viel gelernt und ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt.
Danke. Und bitte entschuldigen Sie mich für mein sehr schlechtes Deutsch. Und bitte schneiden das nicht aus dem Podcast.
Okay, dann bleibt das drin. Wenn ihr mehr Informationen zu der Folge wollt und wenn ihr ein Gedicht lesen wollt, das Zarit geschrieben hat über seine Erfahrungen als Asylbewerber hier in Großbritannien, dann schaut bei uns auf Instagram vorbei unter @englishbreakfast, der Podcast.
Dann sage ich jetzt nochmal, das können wir ja nicht so stehen lassen. Also dein Deutsch war super, mach dir überhaupt gar keine Gedanken. Vielen Dank, dass du da warst. Und natürlich könnt ihr uns auch immer noch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com.